Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Wir alle reden aktuell über Digitalisierung im Gesundheitswesen, über die Corona-Warn-App oder aktuell über Luca, über Online-Vergabe von NIF-Terminen. Doch es gibt auch sehr wichtige Themen, die jenseits von Covid-19, die schon vor Covid-19 auf dem Radar waren und jetzt in der Umsetzung sind. Heute sprechen wir über die elektronische Patientenakte, die seit kurzem verfügbar ist. Und dies verspricht viele positive Vorteile, wie ein Digitalisierungsschub und bessere Vernetzung für Patienten, Ärzte und Krankenhäuser zustande kommen kann. Patienten können dann hoffentlich sukzessive immer mehr medizinische Daten und Dokumente online ablegen, den Arzt zur Verfügung stellen und selbst bestimmen, welcher Arzt darauf zugreifen kann. Und ich möchte jetzt herzlich Sven Pecher begrüßen. Sven ist Associate Partner bei der IBM. Herzlich willkommen, Sven.
Danke, Stefan.
Die elektronische Patientenakte ist ja Anfang diesen Jahres gestartet, bei einigen Krankenkassen, so eben auch der Knappschaft. Warum ist das ein so großer Meilenstein, Sven?
Naja, ich glaube, das Thema kennt ja wirklich jeder selber. Man ist beim Arzt und es fehlen genau die Unterlagen von den Untersuchungen von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren, die ich jetzt benötige. Und genau das löst jetzt die elektronische Patientenakte. Ich habe als Patient in meiner Souveränität die Chance, alle medizinischen Daten an einer Stelle zusammenzusammeln, zu speichern und dann auch mit meinen Ärzten zu teilen, so wie ich es eben möchte. Und das ist ein ganz großer Meilenstein, dass wir das jetzt erreicht haben, dass das deutschlandweit verfügbar ist, insbesondere natürlich jetzt auch hier für eine Knappschaft, für die 1,6 Millionen Versicherten der Knappschaft durch konkret die App Meine Gesundheit, die wir rausgebracht haben. Und das ist jetzt natürlich genau die Basis, auf der es dann sukzessive weitergeht. Die Versicherten, die Patientinnen und Patienten fangen jetzt an, ihre Daten in der Akte zu erfassen und werden dann im Laufe des Jahres, im Laufe der nächsten Jahre diesen Datenhaushalt erweitern, die Daten mit Ärzten teilen. Und das ist jetzt eine Reise, die jetzt losgegangen ist. Das war ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein.
Nun, wenn wir über solche Themen reden, allenthalben ist Datenschutz natürlich ein Thema, das einem sofort ins Auge springt. Ich möchte, dass meine Gesundheitsdaten, meine persönlichen Daten natürlich entsprechend sensibel behandelt werden, dass sie auch sensibel gespeichert werden, sicher gespeichert werden. Wie werden denn die persönlichen Patientendaten optimal geschützt werden?
Ja, da möchte ich einmal vielleicht noch ein Stück vorher anfangen. Ganz wichtiges Grundelement, Grundgedanke der EPA ist, dass die Versicherten, die Patientinnen und Patienten souverän ihrer Daten bleiben. Sie entscheiden, ob sie eine elektronische Patientenakte überhaupt nutzen und wenn ja, welche Daten sie ablegen, welche Daten sie auch wieder löschen möglicherweise. Und der Patient entscheidet, welche Daten er mit wem teilen möchte. Das liegt in der vollen Hoheit des Versicherten. Das ist erstmal die wichtige Grundlage. In Bezug auf die Verschlüsselung, auf die Datensicherheit, ist es so, dass alle medizinischen Dokumente, die ich in eine elektronische Patientenakte ablege, so verschlüsselt werden, Ende zu Ende verschlüsselt werden, dass sie nur bei den berechtigten Leuten, die auf die Akte zugreifen können, in der sicheren Umgebung dort, also konkret beim Arzt oder im Frontend des Versicherten, entschlüsselt werden können. Also die Daten sind strikt immer Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist die Grundlage hier und das sorgt dafür ein sehr hohes Datenschutzniveau.
Dahinter steht dann die schon oft diskutierte Telematik-Infrastruktur. Ist das richtig, Sven?
Genau. Die Ärzte einerseits sind über die Telematik-Infrastruktur angebunden. Ebenso ist dann auch die elektronische Patientenakte in die Telematik-Infrastruktur angebunden. Und gleichermaßen auch die Versicherten-Apps, also die mobilen Applikationen, das sogenannte Frontend des Versicherten, über den die Patienten, die Versicherten auf die Daten zugreifen. Und all diese Elemente, all diese Komponenten liegen im Hoheitsbereich der Telematik-Infrastruktur und sind darüber umfassend abgesichert und natürlich auch im Vorfeld umfassend begutachtet worden.
Wo sind die Daten gespeichert? In Deutschland, in Europa, in den USA, in China? Natürlich ein bisschen, ja, eine provokante Frage.
Genau, die Daten sind in Deutschland gespeichert jetzt, wenn ich für unsere elektronische Patientenakte spreche.
Ich finde es auch wichtig, dass du die zwei Aspekte betont hast. Das ist einerseits die Freiwilligkeit, die Akte überhaupt zu nutzen, und auf der anderen Seite eben das Thema Sicherheit, Verschlüsselung etc. pp. Nun ist es eine neue Lösung, die an den Start geht. Hast du denn bei der Knappschaft oder auch bei anderen Versicherungen mitbekommen, wie die Akzeptanz ist, wie ist die Resonanz, wie nehmen die Versicherten entsprechend die EPA an?
Also da spreche ich jetzt mal aus meiner IBM-Brille als unseren Mandanten, was für ein Feedback ich da sehe, was ich da bekomme. Da sehen wir eine sehr, sehr positive Resonanz durchaus und auch jetzt für den frühen Startzeitpunkt ein Zacken mehr, als wir erwartet hätten, sogar ehrlicherweise. Wir merken, dass das ein wichtiges Element ist, die elektronische Patientenakte neben der hohen Funktionalität, wie sie da vorliegt, anzureichern. Eine Zusatzfunktion, das wird auch sehr, sehr positiv angenommen, dann stehen nämlich wirklich Mehrwerte an der Stelle. Was wir so ein bisschen beobachten, ist natürlich, dass das Zugangsverfahren zu einer EPA, wie es aktuell ist, mit einer Mehrfaktor-Authentifizierung, mit einer Absicherung, optional zum Beispiel durch die elektronische Gesundheitskarte, dass das durchaus eine Hürde sein kann. Wenn man diesen Prozess, diesen Zugang, die Registrierung, die Anmeldung nicht richtig gestaltet, das ist ein Punkt, wo wir im Vorfeld viel, viel investiert haben und wo wir sicherlich auch nochmal nachjustieren werden. In Summe aber, wie gesagt, eine sehr positive Resonanz aus meiner Sicht.
Ich denke, ein Aspekt ist hier auch das Vertrauen in die EPA. Das ist die eine Seite und dann eben die leichte Nutzbarkeit. Das hast du ja jetzt auch beispielhaft eben entsprechend adressiert. Wenn du jetzt in die Projektarbeit zurückschaust, du warst ja da voll involviert. Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Knappschaft hier in der Umsetzung? Wie hat sich das Ganze gestaltet?
Ja, das war ein schon herausragendes Erlebnis, wie sich das letzte Jahr gestaltet hat. Sicherlich auch geprägt durch Corona-Bedingungen, wo wir nicht wie gewohnt gemeinsam vor Ort arbeitet haben. Das ist erstmal ein ganz schönes Erlebnis gewesen, dass das so gut funktioniert hat vor dem Kontext, weil das Vorhaben der Einführung einer elektronischen Patientenakte ist ja durchaus ein intensives und komplexes Vorhaben. Viele Parteien spielen da zusammen. Es gilt, ein Produkt einzuführen, das den Versicherten zu erklären, die Kommunikationsstrategien zu arbeiten. Es geht darum, die Integration zu suchen in die Landschaft der jeweiligen Krankenkasse, die Systemlandschaft der jeweiligen Krankenkasse. Es geht darum, die Integration mit der Gematik, mit der Telematik-Infrastruktur zu suchen. Also eine Vielzahl von Playern zusammenzubringen und letztlich daraus eine Anwendung zu formen, eine App, mit denen der Versicherte einfach seine Daten managen kann. Und das ist schon eine Herausforderung. Und da bin ich durchaus ein wenig stolz drauf, wie wir das jetzt hier im engen Schulterschluss geschafft haben, wie wir dann konkret jetzt hier auch mit einer Knappschaft diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Das war sehr schön zu sehen und das hat sehr viel Spaß gemacht und die Reise geht jetzt natürlich weiter. Die nächsten Ausbaustufen stehen jetzt ja sehr, sehr konkret auch an und da freue ich mich sehr drauf, diesen Weg darauf weiterzugehen.
Danke und ich glaube, es ist ja auch sehr, sehr positiv, dass so ein Projekt gerade in diesen Zeiten erfolgreich umgesetzt wird. Man hört allenthalben von Pannen, ist ja schön, dass auch gewisse Dinge funktionieren mit entsprechendem Einsatz von der Knappschaft und von euch. Wird das in eine EU-Datenbank geben und gehen irgendwelche Daten über IBM Cloud Services in die USA?
Beides für die elektronische Patientenakte nicht.
Also alles bleibt in Deutschland. Ist hier verschlüsselt.
Alles in Deutschland. Es geht selbstverständlich anhängig daran nichts irgendwo ins Ausland. Das ist technisch an der Stelle ausgeschlossen. und auch ja, natürlich Kern der sicherheitstechnischen Begutachtung der Zertifizierung durch die Gematik gewesen. Diese Elemente, die Eigenschaften des Systems, den Betrieb, die Datenhaltung, die Verschlüsselung, alles, was daran abhängig ist, sehr genau und bis aufs Herz und Nieren zu prüfen.
Ja, danke, dass du das nochmal betont hast. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, um eben besagtes Vertrauen zu schaffen. Nun ist es der erste Schritt, die erste Stufe der EPA. Es soll ja weitergehen. Kannst du einen kurzen Ausblick zum Abschluss unseres Gesprächs noch geben, was so die nächsten Meilensteine in der Zusammenarbeit mit der Knappschaft und auch generell sein werden?
Genau, vielleicht einmal auf die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte selbst schauen. Da ist ja eine sehr, sehr klare Roadmap über die nächsten mindestens 1x3 Jahre definiert, die einerseits durch gesetzliche Vorgaben mehr oder weniger vorgegeben ist, aber eben auch durch additive Elemente angereichert ist. Im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres, bekommen wir eine sehr schöne Erweiterung der elektronischen Patientenakte im Sinne neuer Dokumentenformate, die untergebracht werden. Sehr prominent sicherlich und wichtig jetzt auch in den Zeiten der elektronische Impfpass. Also Anfang nächsten Jahres wird wirklich der elektronische Impfpass in der EPA verfügbar sein, was natürlich jetzt auch im Kontext der aktuellen Situation eine hohe Relevanz dann bekommen kann, zumindest zukünftig. Es werden weitere Ausbauten in Richtung der Berechtigungsstrukturen gemacht beispielsweise. Es kommen jetzt natürlich die Ärzte und Krankenhäuser dieses Jahr, den Anschluss an die EPA. Und darüber hinaus für die nächsten Jahre wird es dann sehr schnell auch Richtung medizinisches Bildmaterial geben, was eingebettet wird. Also wirklich, da gibt es eine sehr, sehr klare Roadmap, wie es weitergeht und der Zug fährt. Flankierend dazu ist natürlich auch klar, dass wir mit Themen wie beispielsweise dem elektronischen Rezept, was jetzt ja mit der EPA erstmal nicht direkt verbunden ist, aber auch parallel dieses Jahr entstehen wird. Also die Möglichkeit, dass mehr Rezepte für Medikamente eben auf einem elektronischen Wege transportiert werden, das kommt. Telemedizin wird sicherlich auch dieses Jahr eine große Rolle spielen. Also dieses ganze Paket, was da zusammengeschnürt wird, was da zusammenkommt, das ist im Rollen, das ist im Bewegen. Das ist schön, dass wir die Politik die Rahmenbedingungen dafür schafft, das zu tun.
Ja, Sven, ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick in die Zukunft. Die entsprechenden Links werden natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung entsprechend hinterlegt, sodass man in Ruhe auch nachlesen kann. Und die Knappschaftsseite ist sehr, sehr nett gemacht. Da kann man sich wirklich auch einlesen und das Thema etwas näher beleuchten. Sven, ganz herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem Veranstaltungshinweis und lauschen wir mal meinem Kollegen David Faller, der uns das folgende Event ans Herz legt.
Der IBM Cloud und AI Summit wird am 23. März stattfinden. Wir haben uns in diesem Event zwei Schwerpunkte gesetzt, die derzeit die meisten Unternehmen beschäftigen, wenn es um die Digitalisierung geht. Die Vorteile einer Hybrid-Cloud-Architektur als Innovationstreiber zu nutzen und die Fragestellung, welche Möglichkeiten sich aus der Nutzung von künstlicher Intelligenz, AI, ergeben. Es gibt zahlreiche Kundensprecher, die wir in dem Event zu Wort kommen lassen. Und einige will ich mal nur kurz beispielhaft nennen. Das Event wird mit dem Projekt der digitalen Patientenakte, das wir zusammen mit der TK geleitet haben, eröffnet. Matthias Zacher von der IDC wird aus Analystensicht die Hybrid-Cloud-Plattform AI und Automatisierung betrachten. Es gibt eine Diskussionsrunde, sehr spannendes Thema, wo wir das Thema Hybrid-Cloud-Plattform vertiefen und in Gesprächen mit Herrn Kurzhahn von der EDEKA oder Dr. Sikora von der RSE dieses Umfeld näher beleuchten. Und Harry Biedermann von der ÖBB spricht über den Themenbereich AI Ops Service Management in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Wir haben auch Bernhard Götze, den CIO der Apleona, mit auf der Agenda. Er wird über das Thema moderne Hybrid Cloud und Integrationsansätze als Beschleuniger für das Geschäft sprechen. Und last but not least, zum Abschluss werden wir Don Scott und Jonathan Batty von dem autonom fahrenden Schiff Mayflower ein sehr interessantes Projekt haben, die mit dem Thema Was hat KI mit Schifffahrt den Event beschließen werden. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmensentscheider und auch Stakeholder, die sich mit dem Thema Hybrid Cloud und AI befassen und etwas Licht ins Dickicht bringen wollen. um zu lernen, was andere Unternehmen denn in dem Umfeld tun und wie Technologie Unternehmen weiterhelfen kann. Der Event findet am 23. März statt in unserem Virtual Pop-Up. Und das Ganze wird in einem virtuellen Format durchgeführt werden, sodass man dort aus dem Büro von zu Hause teilnehmen kann.
Das war unser Event. Bevor wir jetzt zum Ende unseres IBM Live-Studio Magazins kommen, habe ich noch einen weiteren Beitrag, möchte aber schon mal die Sendung vom 30. März ankündigen. Am 30. März haben wir Sigo Kreiter, den Geschäftsführer von ISVIT, Kritis, entsprechend im Studio. Und wir sprechen über Sicherheitsanforderungen im Gesundheitswesen. Also nochmals das Thema Gesundheitswesen, das uns ja derzeit sehr, sehr stark beschäftigt und wo Sicherheit ein absolut wichtiges Thema ist. Doch bevor ich Sie heute aus dem Live-Studio entsprechend verabschiede, habe ich noch einen ganz besonderen Schmankerl für euch, für Sie. Dieser Tage habe ich mit Anna Reusmann und Gian Süger von Porsche über das Thema Agile at Porsche und Agile generell unterhalten. Und das pünktlich zum 20. Jahrestag des Agile Manifestos für Software Development. Es kommt ja aus dem Software Development. Aber heute ist Agile eben nicht mehr nur im Thema Softwareentwicklung und IT angesiedelt. Heute ist es oft im ganzen Unternehmen ein Konzept. Hier nun ein Zusammenschnitt unseres Gesprächs. Wir haben uns insgesamt etwa eine Viertelstunde unterhalten und wer sich das ganze Gespräch anschauen will, und ich lege das euch wirklich ans Herz, weil die beiden wirklich sehr, sehr viele Insights geben und das sehr, sehr schön präsentieren, der kann sich den ausführlichen Videocast anschauen oder auch den Podcast. Die Links gibt es wiederum in den Shownotes. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Anna und Gian entsprechend bedanken, die sich die Zeit genommen haben und wirklich sehr, sehr offen ihre Ideen dort dargelegt haben. Dankeschön und bis in 14 Tagen. Ich habe oft den Eindruck, dass Agile heute überall als Schlagwort entsprechend verwendet wird. Aber Agile-Leben ist ja noch was anderes, Anna.
Genau, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich unter Agilität verstehe, dann meistens ist meine Antwort, also einerseits sind es diese fünf Werte, das ist ja Mut, Respekt, Offenheit, Commitment und Fokus. Aber natürlich auch das Wichtigste wäre Fokus auf die Kundenbedürfnisse und auch in die iterative Vorgehensweise, um auch kleine Erfolge feiern zu können. Und ich kann mir eine Digitalisierung ohne Agilisierung nicht vorstellen. Für mich ist Agilisierung so eine Art Betriebssystem. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir in 5 Jahren nicht mehr über Agilisierung sprechen müssen, weil es einfach da ist, weil es zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
Gian, nun kommt der Begriff, aus der Softwareentwicklung ja ursprünglich raus, hat sich jetzt weiterentwickelt, sondern es geht heute sicherlich auch noch, aber nicht mehr nur um Softwareentwicklung. Wie ist denn deine Sicht auf das ganze Thema? Was sind denn auch so aus deiner Warte und deinen Erfahrungen heraus die größten Hindernisse?
Vielen Dank, Stefan. Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem ich gerade anknüpfen wollte. Und zwar glaube ich, wenn wir gleich mit den Hindernissen einsteigen wollen, ich glaube, Routine ist meistens gut, weil man seinen gesettelten Ablauf im Prinzip hat. Aber manchmal empfiehlt es sich auch, einfach mal auszusteigen und sich anzuschauen, hey, ist diese Routine immer noch zielführend. Ja, das heißt, jetzt gemünzt auf Agile versus, ich sag mal, klassisch Wasserfall. Es muss nicht immer Agile sein, es muss aber, weiß Gott, auch nicht immer klassisch sein. Ich glaube, es ist immer auf den jeweiligen Case umzumünzen, wie man vorgehen möchte. Aber alles, was Agile mitbringt, das, was gerade auch Anna angesprochen hat, Offenheit, Mut, Respekt, Commitment, ja, auch das iterative Vorgehen, den Kundenfokus, das kann man in jedem Bereich des Unternehmens, und da sind wir gar nicht mal nur in der IT oder Softwareentwicklung, das kann man in jedem Bereich, von Finanz bis HR, bis Entwicklung, sind diese Werte, glaube ich, hochzuhalten und auch zeitgemäß, das ist der neue Zeitgeist, nicht wahr, wie wir gemeinsam miteinander zusammenarbeiten wollen. Und deswegen würde ich auch sagen, also wenn wir die Worte mal nebeneinander stellen, ja, digitale Transformation, Agilität und IT, sind die sehr eng miteinander verknüpft. Aber aus meiner Sicht, IT alleine ist nicht digitale Transformation, um Gottes Willen. Ja. Also dafür braucht es dann auf jeden Fall die Fachbereiche. Das geht nur als Gesamtunternehmen, alle gemeinsam. IT ist auf jeden Fall ein vielleicht sogar ein zentrales Element, weil viele grundlegende technische Mittel bereitgestellt werden müssen, damit wir überhaupt zum Beispiel mobil miteinander zusammenarbeiten können. Aber es wird erst richtig digital transformiert, wenn alle dabei sind und dann auch diese Werte miteinander leben.
Also meine Erfahrung, ich bin ja schon ein, zwei Jahre auch unterwegs, ist in Projekten immer wieder gewesen, dass viele nicht von gewohnten Routinen, von gewohnten Verhaltensweisen, von gewohnten Prozessen lassen wollen, sondern dass dieser Schritt wirklich sich auf Veränderung, auf Change einzulassen, eigentlich eines der Key-Themen ist, auch schon vor dem Thema Agile, aber ganz besonders im Thema Agile. Anna, wie siehst du das?
Ich sehe genauso wie du. Ich würde sogar ergänzen, mit Agilität haben wir auch so ein Tool mitbekommen, wie Retrospektiven. Wenn ich jetzt von Routinen spreche, dann fällt es den Menschen schwer, auszusteigen, so ein Hamsterrad zu verlassen, auszusteigen und zu schauen, passt meine Routine noch? Also die tut mir gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich geschützt, aber ist es noch immer noch das Richtige, was ich tue? Und ist es immer noch das mache ich es immer noch richtig? Und mit dem Tool sowie Retrospektiven haben die uns angeeignet oder haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass man sich regelmäßig zurückschaut und schaut, was passt in meine Routine, was hat sich bewährt, was will ich genauso weitermachen und was fehlt mir jetzt auf, da müssen wir uns dran setzen und eventuell gerne etwas verändern.
Nun möchte ich nochmal auf die Rolle von IT zurückgehen, Tian, weil du bist nun mal auch in dem Segment tätig. Kann die IT als Vorreiter für Agile, für digitale Transformation agieren und so auch eine Strahlkraft ins Unternehmen entsprechend auswirken?
Ich denke ja, auf jeden Fall, um die Frage direkt zu beantworten, ja. Ich glaube, so, ich sehe, vielleicht sogar 20 Jahren war die IT in diesem Umfeld auf jeden Fall der Vorreiter, ist sie nach wie vor heute noch, aber sie hat Begleitung in der Vorreitungsfunktion bekommen, nämlich die Fachbereiche, die auch da sehr stark mit dabei sind. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sich da auch die Silos von alleine fast schon aufbrechen, weil die IT ist einfach qua Funktion, ja, Softwareentwicklung, dass man im Prinzip da agiler geworden ist, hat das im Kern im Prinzip erlebt und strahlt es nach draußen und hat aber dadurch auch im Prinzip, glaube ich, andere Bereiche in der Vergangenheit mit angesteckt und heute ist es, glaube ich, gar nicht mehr Vorreiter, sondern man ist da gemeinsam Schulter an Schulter partnerschaftlich an dem Thema dran. Und es ist ja auch so, und das ist, glaube ich, echt auch ein Paradigmenwechsel, wenn man sich mal anschaut, egal welches neue Geschäftsmodell, egal welche Innovation, egal welches Modell von Entrepreneurship oder was auch immer, ohne IT ist es ja in der Regel weder zu machen, noch wird es überhaupt auch irgendwie angegangen ohne IT. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wo die IT sich Richtung Business Partner, Business Enabler entwickelt, aber auch die Fachbereiche nicht mehr die alte Angst der IT, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich mit denen sprechen soll, was das für Leute sind, ja, also die Vorurteile der Vergangenheit kennen wir alle. Das weicht sich auf und man kommt da näher aneinander, aufeinander zu, um gemeinsam die Themen nach vorne zu treiben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr begrüßenswerte Entwicklung.